Danke, Tanja Roth. Nimm Platz. ja, ein sehr, sehr dichter, inspirierender Abschluss, wie ich das gerade mal meinen möchte, mit vielen Fragen und einer Offenheit der Fragen zum Thema von Licht und Dunkel würde mir einfallen als Theaterwissenschaftlerin, dass ich selber auch immer Schatten mache, wenn ich im Lichte stehe. Ja, das geht nicht anders. Vielleicht ganz kurz, ich habe angefangen mit dieser Expertise, die hier im Raum ist, 30 Jahre, die ja sehr stark auch angefangen hat mit diesem Aspekt der Autonomie, der feministischen Bewegung, einer Parteilichkeit und auch einer Betroffenheit von sexualisierter Gewalt. Und dann gibt es eine lange Geschichte des Umgangs und der Entwicklung in dem Feld, auch der Professionalisierung. Wie siehst du da die Entwicklungen? Du hast ja deine persönlichen Entwicklungen geschildert, aber auch wenn du jetzt das Feld jetzt noch einmal betrachtest, auch was sind die Vorteile dieser Entwicklungen, einer Professionalisierung, aber auch was macht dann das politische Moment aus, ja, der aktivistischen Wurzeln, die es ja auch immer noch gibt.
Also die Vorteile der Professionalisierung sehe ich unter anderem darin, dass es auch zunehmend Standardisierungen gibt sozusagen, dass es uns gelingt, der Gesellschaft zu sagen, so und so funktioniert es und so müsst ihr das machen. Also genau, was du zum Beispiel heute zum Thema Prävention gesagt hast, ne, also nur mit den Erwachsenen, da gibt es in Deutschland die DGFPI, die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention, die super, super Standards entwickelt hat, die in denen formuliert ist, so sieht gute Präventionsarbeit aus. Und dann kann man daran jene messen, die sich nur die Kinder bespaßen und meinen, damit wäre alles gut. Und das finde ich echte Erfolge. Also da finde ich auch, dass wir was geschafft haben. Ja. Und Bewegung bewegt sich weiter. Also ich fände es gut, was ich halt gut fände, das ist halt auch mein sehr persönliches Anliegen, wenn sozusagen unser alter Feminismus sich in Kontakt geht mit dem, was es an neuen Bewegungen gibt. Und ich finde auch nicht, dass es aufgegeben werden muss. Also wir haben ja leider nach wie vor auch recht. So.
Also wenn wir an unserer Selbstabschaffung arbeiten und dass das Ziel sein sollte, die Abschaffung der Frauennotrufe, der Lesbentelefone, der Transhilfen, die Abschaffung der Frauennotrufe, der Lesbentelefone. Ja, das ist eine rhetorische Frage. Das ist keine Frage. Das ist keine Frage. Gibt es Fragen, außer rhetorische oder vielleicht auch rhetorische? Ganz vorne.
Also mir ist bei Ihrem Vortrag immer wieder durch den Kopf geschossen, Sie haben ja ein paar Mal auch die Bilder angesprochen, die entweder im Kopf produziert werden, bei Erzählungen oder so, aber es gibt ja auch die Bilder, die man über Medien sozusagen aufnimmt. Und zwar jetzt nicht nur wir als Professionistinnen und auch nicht unbedingt nur Erwachsene, sondern eben auch Kinder und Jugendliche. Ja. Und ich frage mich immer, was machen diese Bilder, die ja manchmal in ihrer Realismusnähe und ihrer Deutlichkeit und Grausamkeit, also was macht das jetzt mit den Kindern oder mit den Jugendlichen? Ja? Also mir ist das jetzt zwar gerade Ostern, ja, und ich habe in einer Dokumentation auch dann kurz wieder diese Ausschnitte von diesem Film The Passion of Christ gesehen. Ja? Und dann haben wir gedacht, das ist ja wirklich traumatisierend, eigentlich diese Bilder anzuschauen. Ja? okay, und ich bin erwachsen und ich kann mich auch schützen. Aber ich merke auch, dass mich manchmal erwischt, wenn ich eben jetzt zum Beispiel nicht in einer professionellen Haltung bin, ich sitze gemütlich vor dem Fernseher, so halb eingeschlafen schon, und auf einmal, wusch, kommen irgendwelche Bilder oder ich höre irgendwas und das geht rein. Ja.
Also ich gehe auch davon aus, dass das was macht und dass das auch nicht gesund ist. Im Grunde genommen ist das ständig traumatisierend und wenn wir uns gesund halten wollen, was tun wir dann? Entweder wir gucken es uns nicht an oder wir spalten es ab. Oder wir versuchen es in der Form zu bagatellisieren. Es ist wirklich absurd. Es gibt auch eine Organisation, ich habe leider den Namen gerade nicht aktuell, eben zum Thema verantwortungsvoller Journalismus. Denn es geht ja im Grunde genommen um alle Beteiligten. Es geht um die, von denen berichtet wird, die berichten und die, denen berichtet wird. Und alle drei sozusagen, alle drei Parteien sind in so einem Traumakontext. Und man könnte das eigentlich anders machen. Aber das ist natürlich unheimlich schwer, weil die Medien ja auch unter dem Druck sind, ne? Also möglichst viel solche Sachen möglichst massiv zu erzählen. Also zum einen, damit es gekauft wird. Und zum anderen auch Hilfsorganisationen arbeiten auch so grauenvollerweise. Ne? Das ist ganz furchtbar. Und diejenigen, die damit verantwortungsvoll umgehen wollen, ist, wie gesagt, die gibt es, ne? Also auch international. Fällt mir nur gerade nicht ein, aber ich könnte das nachreichen den Organisatorinnen. Also die bemühen sich auch um eine nicht traumatisierende Berichterstattung. Ja, es gibt auf jeden Fall diese Impulse. Ja.
Ganz hinten ein bisschen noch Bewegung.
Ich wollte mich dafür bedanken, dass Sie das Kommentar von der Frau Bundesministerin aufgegriffen haben, weil ich bin ganz neu in der Frauenarbeit und das beschäftigt mich sehr. Ja, so diese aufopfernde Haltung, die da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit ist. Und das ist für mich gerade ganz schwierig. Mit dem hadere ich sehr. Und ja, danke, dass Sie das aufgreifen.
Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür. Ich kenne diese Haltung des Vereinnahmtwerdens auch überhaupt aus dem psychosozialen Bereich, aus der stationären Jugendhilfe. Also das sind nicht nur oder in erster Linie die Feministinnen, die sind da teilweise weitaus grenzbewusster. Und es sind oft die jungen Kolleginnen, die anfangen, die erst damit hadern, ja, und dann, bevor sie sozusagen sich durchsetzen können mit dem, irgendwas ist hier nicht richtig, also entweder rausfliegen, weil sie nicht mehr können, oder sich dran gewöhnt haben. Und deshalb ermutige ich alle, die merken, irgendwas ist hier komisch darin, dabei zu bleiben, dass das ja komisch ist und sich anders gehört und dass da Grenzen hingehören und dass man nach Hause gehen darf und dass man gut schlafen darf und dass man dafür sorgen darf, dass man einen guten Feierabend hat, auch wenn es einer Klientin am Freitagnachmittag schlecht geht. Das ist für mich der Punkt, ganz wichtig, gute Selbstfürsorge als eine professionelle ethische Pflicht. Denn wenn es uns nicht gut geht, dann können wir keine 2 Jahre durchhalten, irgendjemandem die Hand zu reichen.
Dann möchte ich ganz kurz noch mal die Kurve kratzend auch zum dem Ernstnehmen der Selbstwahrnehmung, die du ja gut vorgezeigt hast am Beginn deines Inputs, auch im Hinblick auf quasi, wo habe ich Sorge um eine Fixierung von Kategorien, die so nicht mehr stimmen. Und da wäre vielleicht auch noch einmal die Frage, wie tun wir mit Sprache? Wie tun wir Körper und Menschen einteilen, in welche Kategorien und Vorstellungen eben, wenn wir Begriffe wie Opfer verwenden oder Täter, Täterinnen. Und das fand ich auch noch einen ganz wichtigen Input, auch wo sicherlich auch noch vieles zu tun ist, auch im Sinn der Gewaltfähigkeit. Also jeder Mensch ist gewaltfähig, aber auch überlebensfähig und nicht nur überlebens-, sondern lebensfähig. Wenn es jetzt keine akuten Nachfragen gibt, Kommentare,
Teil. Danke. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir zu Ihrem Vortrag kommen, in der gesamten Länge? Weil das waren jetzt nur einige Seiten, also ich hätte ihn gerne, bitte. Ja, ich schaue auf mich.
Danke. Muss ich irgendwie finanziell nochmal nachverhandeln, ja.
Genau, ob da alle Folien... Genau. Gut, dann danke ich dir für den Abschlussinput.